Herr Dr. Georg Ruppelt, Sie sind Leiter der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek hier in Hannover. Herzlichen Dank, dass Sie einer der ersten waren, die sich ins Gästebuch von leibniztempel.de eingetragen haben. Herzlichen Dank auch für die Einladung in Ihr Haus. Vorab eine persönliche Frage. Was denken Sie, wenn Sie an die Figur Leibniz denken?
Ich denke an einen großartigen Wissenschaftler, an einen Wissenschaftler, der so unendlich viel für uns bedeutet, wie wir uns das gar nicht ausmalen können, weil er als Universalgenie tatsächlich vieles vorausgedacht hat und vieles in Gang gesetzt hat, was dann erst 100 Jahre oder 200 Jahre später sogar erst wirksam geworden ist. Was ich besonders an ihm schätze, ist, dass er nach seinem Motto Theoria cum praxi. Die Theorie muss mit der Praxis zusammengehen. Das heißt, die Wissenschaft ist umzusetzen in die Realität, dass er das nicht nur gesagt hat, sondern auch tatsächlich gemacht hat oder jedenfalls aber versucht hat. Das ist eine ganz bewundernswerte Sache. Ein wenig der Nachteil an Leibniz ist, wenn man ihn betrachtet, dass er einfach zu groß ist. Es ist mir kaum eine menschliche Schwäche bekannt. Und das macht ihn natürlich besonders auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite aber auch, um ihn in der Öffentlichkeit ein bisschen zu platzieren, die ja immer gern etwas Pikantes vielleicht sogar hören möchte, macht ihn dort schwerer zu vermitteln.
Nun sind Sie ja in Ihrer Person der 11. Nachfolger des großen Meisters, nämlich als Leiter dieser Bibliothek. Wie hat das alles damals mal begonnen? Leibniz war fast der erste Leiter, stimmt's?
Leibniz war der, wenn man es korrekt nimmt, der zweite Leiter nach Tobias Fleischer. Aber Leibniz ist der eigentliche Begründer der Bibliothek, so wie sie heute dasteht. Er hat die Bibliothek 40 Jahre lang geleitet, also bis zum Ende seines Lebens ihr vorgestanden. Er hat einen ungeheuren Einfluss auf sie ausgeübt. Und ich denke schon, dass diese Bibliothek sich wie keine andere Einrichtung mit dem Namen Leibniz selbst schmücken darf.
Und das hat auch einen guten Grund, denn hier gibt es sehr, sehr viele wertvolle Dinge in diesem Haus, hinter einer großen James-Bond-Tür versteckt, in einem Tresorraum. Was kann man dort alles finden, wenn man es denn überhaupt schafft, dort mal hineinzukommen?
Also die Bibliothek ist die legitime Erbin des Nachlasses von Leibniz. Und das ist ganz ungeheuerlich. Es sind 200.000 Einzelblätter, Handschriften, die er hinterlassen hat. Das muss man sich mal vorstellen, das sind 400.000 selbstgeschriebene Seiten. Der Mann hat, denke ich, manchmal nicht geschlafen, denn sonst kann man so eine Fülle kaum zusammenkriegen. Er war übrigens ja auch nicht verheiratet. Jedenfalls ist sein Nachlass einer der größten, die es überhaupt gibt. Die Bedeutung dieses Nachlasses ist aber noch auf ganz andere Weise zu beschreiben, denn Leibniz hat schreibend gedacht oder denkend geschrieben. Und er hat kein eigentliches Werk hinterlassen, sondern sein Werk ist in diesen 200.000 Manuskripten. Wie wichtig dieses Werk ist, hat die UNESCO im letzten Jahr anerkannt, als sie den 15.000 Briefe, ich wiederhole, 15.000 Briefe umfassenden Nachlass von Leibniz in das Weltdokumentenerbe aufgenommen hat.
Nun bin ich gerade auf Ihre Einladung hin in den Genuss gekommen, in diesen Raum einmal hineinblicken zu dürfen. Ich habe sogar ein Foto, eine Makroaufnahme machen können, dieses berühmten Neujahrsbriefes, was ich auch geschafft habe ohne Blitzlicht, denn das direkte Draufblitzen auf diese historischen Dokumente schadet denen. Was ist alles zu beachten bei der Aufbewahrung dieses Nachlasses?
Also wir sind mit diesem wie mit anderen Nachlässen, mit unseren mittelalterlichen Handschriften, Leibniz ist ja nicht der einzige Nachlass, den wir haben, die einzige Kostbarkeit, wenn auch wohl die größte. Wir sind da natürlich an die Pflichten und Aufgaben gebunden, die man bei der Konservierung solcher kostbaren Dinge beachten muss. Dazu gehört eine Unterbringung im Tresor, dazu gehört eine Klimatisierung, die bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Dazu gehört, dass man die Originale möglichst nicht mehr in die Hand nimmt, sondern als gescannte Replikate zur Verfügung gestellt bekommt. Wenn es denn unbedingt notwendig sein muss, kann man auch Originale bei uns einsehen, dann aber unter Aufsicht und unter bestimmten Bedingungen, die einzuhalten sind. Also wie Sie schon sagten, es darf eine bestimmte Lux-Zahl nicht überschritten werden. Es darf, um Gottes Willen, keine Tinte irgendwo in erreichbarer Ferne sein. Dann kann man auch die Originale einsehen. In der Regel ist das aber gerade bei Leibniz nicht notwendig, weil wir gute Reproduktionen in vielfältiger Form haben.
Nun ist man ganz glücklich darüber, dass die Dokumente nicht in Hannover lagerten. Zum Beispiel in der Zeit des Zweiten Weltkrieges gab es hier Hochwasser, das Archiv hat Schaden genommen und diese Kostbarkeiten von Leibniz waren außerhalb gelagert.
Sie waren außerhalb gelagert. Die Bibliothek hat Gott sei Dank, muss man sagen, einen Verlust, wie sie andere Bibliotheken gehabt haben, nicht gehabt. Es ist auch nichts oder wenig durch Auslagerung in die späteren, was man später Eiserner Vorhang nannte, gekommen. Es sind zwei LKWs mit Auslagerungsgut verschwunden, sind verunglückt. Da war einiges aus den Beständen der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek drin. Manches ist durch Fernleihe abhanden gekommen, aber insgesamt gesehen im Vergleich mit anderen Bibliotheken, etwa Hamburg oder gar Königsberg, sind die Bestände der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek gut erhalten geblieben. Einige Zeitungen sind damals ausgelagert worden, die nicht wiedergekommen sind. Ich habe jetzt in Berlin gelernt, dass wir vielleicht einige Zeitungen zurückbekommen.
Nun ist man vor einigen Jahrzehnten mit diesen Kostbarkeiten nicht so umgegangen wie heute. Ich habe gesehen, es gibt zum Beispiel so einen Stempel, da steht drauf Niedersächsische Landesbibliothek oder so. Plupp, hat da einer einen Stempel raufgedrückt. Heute ist man entsetzt darüber. Man kann ja glücklich sein, dass man nicht noch einen Eingangsstempel oben findet oder dass man damals noch zwei Löcher zum Abheften hineingebracht hat.
Ja, da hat sich Gott sei Dank das historische Bewusstsein und das Bewusstsein um die Bedeutung dieser kostbaren und für die Wissenschaft so ungeheuer wichtigen Dinge, das hat sich gewandelt. Hier ist einiges geschehen. Wir sind dabei, den gesamten Leibniz-Nachlass tatsächlich Blatt für Blatt auch umzubetten. Das heißt, dass wir spezielle Kartons verwenden, die säurefrei sind und die einzelnen Blätter zwischen säurefreies, versteht sich, Japanpapier legen, sodass wir von dieser Seite aus eigentlich alles tun, was notwendig ist, um die Originale zu erhalten.
Leibniz ist der Wegbereiter der größten Computermesse der Welt, der CeBIT. Und er hat schon damals eine Rechenmaschine mitentwickelt. Die Originalrechenmaschine steht in diesem Tresor, von dem wir gerade sprechen. Man stolpert förmlich darüber, wenn man den Tresor betritt. Was ist das für ein Gerät? Wie hat das funktioniert?
Also erstmal, sie wird natürlich sehr selten ausgeholt, weil wir mit dieser Maschine natürlich nichts mehr anstellen, was ihr in irgendeiner Weise schaden könnte. Es sind Staffelwalzen, eine sehr komplizierte Technik, die aber funktioniert hat. Wie wir wissen, sie konnte alle vier Grundrechenarten auf eine Fülle von Stellen hochrechnen. Ich weiß gar nicht jetzt mal, wie viele. Es sind eine ganze Menge, die gehen auf einen normalen Taschenrechner gar nicht drauf. Und sie ist als einzige erhalten geblieben. Leibniz hat sein Leben lang mit Rechenmaschinen projektiert. Diese hat er hier bauen lassen von Goldschmieden. Es gibt einen Nachbau von zwei sehr kompetenten Ingenieuren aus Hannover, die diese Maschine jahrelang untersucht haben, ohne sie im Einzelnen natürlich auseinanderzunehmen, um Gottes Willen. Und haben dann den Nachbau gestaltet, und zwar mit der heutigen Nanotechnik ist es ihnen gelungen, diese Maschine nachzubauen, und sie können nachweisen, dass sie tatsächlich funktioniert hat.
Herzlichen Dank, Dr. Georg Ruppelt, Leiter der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek in Hannover.